Happy Shooting, Folge 530. Kurzweiliges Licht.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Also wenn du und Jimdo sagst, dann sagst du es immer so, als ob du vom Sprungbrett springst, so Anlauf nimmst. So und
yeah. Jimdo.
Juhu.
Ja, macht voll Spaß. Erst Schwung holen und dann Bauchklatscher. Habe ich heute ein Video gesehen. Aus 10 Meter Bauchklatscher in Planschbecken.
Boris ist der einzige Mensch, der beim Reden Schwung holen kann.
Sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Jawohl. Und wenn das mit dem Schwung holen nicht mehr klappt, dann bremsen sich auch Karussells, meine Damen und Herren. Warten noch nicht, was will normal. Steigen Sie jetzt ein. Jetzt gibt's eine Runde. Rückwärts, wärts, wärts, wärts.
Du hast echt deinen Job verfehlt. Wir sind's wieder, Happy Shooting, der Fotopodcast, und wir haben Sachen auf der Liste. Wir fangen
Dinge.
Wir haben Dinge.
Es gibt eine Star Trek Next Generation Folge, da treffen sie auf ein Volk, ich habe den Namen jetzt vergessen. Scheiße. Sie suchen Sachen, Dinge, die uns voranbringen. Das ist inzwischen hier bei uns zu Hause ein geflügeltes Wort geworden.
Dinge, die uns voranbringen.
Ja, müsst ihr mal nachsuchen. Ich habe jetzt leider das Volk vergessen. Ist egal. War eine sehr lustige Folge.
Ja,
das
ja.
Volk?
Ja, ja.
Das ist eine coole Folge. Such danach.
Angucken. Aha.
Guckbefehl.
Gut.
Ja. Was haben wir denn?
Achso.
Dinge.
Ja, du bist dran. Du musst die Knöpfe drücken.
Wo waren wir
das Geräuschrätsel?
Ach, Geräuschrätsel willst du
von mir. Oh, als ob du das zum ersten Mal machst. Das ist Folge 530.
Mann, das Geräuschrätsel will er haben. Guck mal,
weißt du, Boris, du könntest mittlerweile auch einfach schon mal prinzipiell das Ding im Anschlag haben, damit du dann ohne viel, ne, sonst müssen wir immer das.
Was ich bräuchte, ist eine Erweiterung für Reaper, dass ich auf Knopfdruck das nächste Thema als Kapitelmarke reinkriege. Das wäre einfach mal ein Ding.
Schreibst du dir doch.
Spiele ich jetzt hier einfach mal von Markus ein Geräuschrätsel ab. Und das klingt so. Schon so laut, wie ich es hier gekriegt habe. Vielleicht muss ich
wollte gerade sagen, das war nicht so richtig laut.
Ja, es ist
schon. Wobei nachher in der Sendung, in der Konserve, ist das wahrscheinlich gut.
Ich könnte noch mal, warte mal, dieses
hier. Nee, lass, ist so gut. Das ist alles gut.
Vielleicht ein bisschen doller?
Alles gut, wir haben es gehört. Boris, wir haben es gehört.
Das wird jetzt gespielt.
Da müsst ihr jetzt
so,
durch.
Das ist jetzt geklickt. So.
Die haben auf unseren Sendungen schon die Skip-Tasten im Anschlag.
Das ist mir doch so egal. Dafür gibt es ja Podcatcher, da kann man skippen.
Wir sind heute wieder live auf Sendung am 17.10.
Korrekt.
Wenn ihr jetzt zuhört, dürft ihr uns Fragen reinwerfen. Slack, Kanal HSFrage, Twitter, Hashtag HSFrage.
Das müssen wir noch mal deutlicher sagen, denn wir hatten gerade wieder einen Kommentar mit der Frage auf der Webseite, wie kann ich euch denn irgendwie den Link mal zukommen lassen? Hier ist er und dann steht er als Kommentar drin. Ich habe ihn glücklicherweise gesehen.
Aber das ist ja Zufall.
Ja, ich übersehe auch mal Kommentare oder sehe sie erst später.
Wir haben so ein paar Standardecken, wo wir immer hinschauen. Eine ist der HS-Fragen-Kanal im Slack.
Genau, erste Anlaufstelle Slack. Schaut auf happyshooting.de/live. Da steht, wie ihr reinkommt in den Slack. Und dann gibt's hier den HS-Fragen-Kanal im Slack. Genau, also man wird euch weiterhelfen, dann wird man euch dahin leiten. Das ist Anlaufstelle Nummer 1 geworden. Anlaufstelle Nummer 2 bleibt das E-Mail-Postfach info@happyshooting.de. Wenn ihr irgendwas Cooles habt, ein Geräuschrätsel habt, dann mit Anhang und solche Geschichten, das am besten als E-Mail. Das funktioniert natürlich. Und Twitter habe ich hier auch immer im Anschlag offen, wenn ihr twittert mit dem Hashtag HS-Frage. Am besten, während die Sendung läuft, sonst kann das auch untergehen. Da kommt das auch an. Das sind so
genau,
die Standarddinger.
Und wo du gerade happyshooting.de/live gesagt hast, da ist übrigens auch der Live-Kalender. Es gab irgendwann heute, glaube ich, im Slack eine Verwirrung. Ja, wie, ihr seid heute live? Echt? Und es gibt
auch schwierig nämlich, im Augenblick, das geben wir zu.
Naja, aber die Termine stehen zuverlässig auf unserem Live-Kalender und zwar auf happyshooting.de/live. Da ist der Kalender und da sind die Live-Termine drin. Da steht dann zum Beispiel drin, dass wir nächste Woche nicht live sind.
Der ist jetzt auch nochmal gefixt worden, ne? Der wurde nicht auf allen Geräten angezeigt oder nicht in allen Browsern?
Das war ein ganz blöder Fehler. Das war eine.
Ist ja egal, was es geht.
Thema. Das hatte was mit HTTPS und nicht und so zu tun.
Der war so sicher, der wurde nicht mal angezeigt.
Genau. Ne? Nee, da steht nämlich dann, dass wir zum Beispiel nächste und übernächste Woche nicht live sind, aber dann am 14. wieder.
Richtig.
Also, gut, so ist es. Weil Spinner weg. Egal. Wir haben Kommentare bekommen und zwar Hinweise auf Dinge. Erinnerst du dich, wir hatten in ein paar Sendungen, wobei jetzt weiß ich nicht, ob es in zukünftigen oder in vorgangenen war, weil wir haben auch schon ein paar Sachen voraufgenommen. Egal.
Das stelle ich mir jetzt auch gerade lustig vor, dass das jetzt ein Nachtrag ist zu einer Folge, die erst in zwei Wochen kommt.
Ich bin da
auch nicht ganz sicher, aber nimm's
also
so hin.
Die Problematik ist, wer in Lightroom, JPEG und RAW parallel importiert und das auch so einstellt, dass sie getrennt gehandhabt werden, dann ist das immer ein Problem, weil man immer beide sieht und es nervt und so weiter. Und da gab es diverse Lösungen, wie man das handhabt. Chriso schreibt noch, Lightroom und JPEG immer noch viel zu umständlich. Leute, macht eine neue Smart-Sammlung. Einzige Filterbedingung, Dateityp entspricht JPEG. Fertig, habe ich auch für Tipps und andere Alltagsprobleme.
Ja, super.
Gut. Und dann noch zu dem Thema Wochenkalendern. Ich glaube, das war in der letzten Sendung. Thema Wochenkalendern, da hatte jemand eine Frage, ob es irgendwo Kalender gibt, die nicht nur monatlich sind, also Fotokalender, die man bestellen kann,
genau, zum Drucken,
sondern eben wöchentlich. Und da schreibt er zur HS-Frage mit den Wochenkalendern. Ich bin gerade bei der Suche auf meinbildkalender.de gestoßen. Dort werden Wochenkalender angeboten. Zur Qualität kann ich nichts sagen, da ich sie gerade erst gefunden habe. Vielleicht hilft es der fragenden Person. Aber
ja, geben wir gerne
mal einfach hin.
Können wir auch nichts sagen. Ich habe da auch noch nichts bestellt.
Genau.
Aber gut, immerhin.
Ausprobieren kostet halt was.
Aber, in dem Fall kostet
es was. Wenn es ausprobiert wird, bitte doch einfach mal einen Kommentar an uns. Vielleicht mal ein Foto von dem Kalender machen und ein kleines Review, Qualitätseindruck. Vielleicht eine kurze Aufnahme, so eine Minute oder sowas.
Immer, das kann man dann cool gerne verbinden mit einem 52-Wochen-Projekt.
Das stimmt.
Jede Woche ein Foto
und dann daraus einen Kalender machen.
Ich habe das ja tatsächlich mal gemacht, so ein Wochenprojekt, also so übers Jahr jede Woche ein Foto machen. Und also jetzt nicht einfach nur einen Schnappschuss, sondern wirklich ein Foto machen. Oh, es hat mich dann doch gestresst, muss ich sagen.
Wochenkalender. Ich gucke ja gerade Wochenkalender. Oh, der hängt dann so. In verschiedenen Größen. A3 Querformat, 50 Euro. A5 Querformat, 34 Euro. Das klingt jetzt nicht so teuer, muss ich sagen. Tischwochenkalender. Wochenkalender für die Wand, für den Tisch.
Erstmal.
Bist du am Gucken, was da so ist, ja?
Ja, ich muss mal sagen.
Ich mach da mal eben nebenher mal schnell einen Wochenkalender. Kalender.
Mal nebenher kurz einen Wochenkalender. Soll ich so lange mal was zu einer neuen Kamera erzählen?
Mach doch du mal.
Es ist nämlich eine von Canon, eine neue Kamera und zwar eine kompakte mit APS-C-Sensor, die Canon G1X Mark III. Also eigentlich eine G1X und dann die dritte Version davon rausgekommen oder vorgestellt worden, sagt man. APS-C-Sensor ist klar. Und das Besondere daran ist, dass das jetzt die erste kompakte, also ohne Wechselobjektiv ist, mit Dual-Pixel-CMOS-Autofokus. Das ist also das, was Canon in letzter Zeit auf die Sensoren in ihren Spiegelreflexen gepackt hat, hier von der 80D und so weiter. Damit soll eben sehr schnelles und sehr zuverlässiges Autofokus über den Sensor, also im Live-View, möglich sein und damit auch im Video und eben auch solche Pull-Zooms, wie man sie halt so im Film macht, so vom einen Sprecher auf den anderen und dann aber nicht einfach hinspringen und rumwabern, bis man da ist, so hin und her wackeln, sondern halt ja sanfte Zoomfahrt. Ja,
Pull-Zoom, du redest jetzt von Fokusfahrt, nicht von Zoomfahrt.
Ich meine ja den Pull-Fokus ganz genau.
Danke. Zoom ist was anderes, Boris.
Ja.
Zoom, du solltest mal vorne anfangen bei Happy Shooting.
Der Zoom ist ja nicht auf dem Sensor, sondern der Fokus. Dankeschön. Wir sollten morgens aufnehmen, da bin ich noch fitter im Wortschatz.
Im Wortschatz, gut.
Im Wortschatten. Im Wortschatten, hatten der sonst noch so.
Soll ich mal vorlesen?
Autofokus hat er, also Touch und Dragon geht am Display, das natürlich auch beim Video und so. Und ISO 100 bis 25K, das braucht es auch nicht mehr außergewöhnlich
heutzutage. Mit dem APS-C-Sensor nicht.
APS-C-Sensor. Mhm. Es ist ein Zoom-Objektiv drauf, nicht wechselbar, also fixes Objektiv, wie bei den G1X ja so üblich. Kleinbild-Äquivalent ist 24 bis 72 mm, also ganz ordentlich. Hat übrigens auch ein Klappschwenkdisplay, also da war ich schon überlegen, ob das nicht so eine Vlogger-Kamera
wäre. Ist das eine Vlogger-Kamera?
Leider nicht, weil sie hat keinen Mikrofoneingang. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut die
internen Mikros Leute. Sind. Kurz vor der Türe in die Hose geschissen.
Ja, na, super. Wie immer. Ja, mach bloß nicht die perfekte Kamera, nachher kaufen die Leute noch.
Ist doch nicht wahr. Was haben die denn geraucht?
Ich weiß es nicht.
Von irgendwas zu viel und dann vergessen sie die wichtigen Sachen.
Ja, vor allen Dingen, vielleicht gibt es das ja als Zubehör zum Aufstecken mal irgendwann, keine Ahnung, weil es gibt ja auch so einen optischen Sucher zum Aufstecken und ja, ganz merkwürdig jedenfalls. Naja. Das Ding hat einen optischen Bildstabilisator. Ich weiß nicht, ob das im Objektiv ist. Da habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Weil beim Video, sie sprechen beim Foto, sprechen sie vom optischen Bildstabilisator mit, weiß ich nicht, wie viel Achsen. Also auf alle Fälle 4 Blenden. Und beim Video sprechen sie von einem 5-Achsen Movie Image Stabilizer. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das digital ist oder ob das optisch ist. Ich glaube nicht, dass sie den Sensor rütteln. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, wie das da gemeint ist, ob sie dann vielleicht den optischen Stabilisator im Objektiv dann mit einem digitalen kombinieren. Keine Ahnung, habe ich nichts zu gefunden. Video macht sie maximal Full HD, also auch kein 4K. Das ist halt... Mir persönlich reicht es, aber die Vlogs gehen heutzutage langsam wirklich auf 4K. Dafür macht
wenn du MKBHD bist, dann hast du 8K.
Ja, dann machst du auch Vlogging mit einer Red, also das ist ja... Ne?
Ja, mit einer 8K Red.
Da muss ich dann auch mal was gönnen. Nee, aber 4K, das wird so langsam, aber sicher, ja, Standard will ich jetzt noch nicht sagen, aber es ist wirklich stark im Kommen, was man so sieht. Na gut, diese Kamera macht immerhin Full HD mit 60 Frames die Sekunde, das ist auch schon cool. Sieht auch ganz nett aus. Sie hat WLAN drin, sie hat Bluetooth drin, sie hat NFC drin, lässt sich halt über Bluetooth mit dem Smartphone steuern und es soll ein Unterwassergehäuse verfügbar sein, bis 40 Meter. Das ist natürlich auch wieder interessant für den einen oder anderen. Und was ich ganz besonders cool fand, ich habe dieses Pressrelease gelesen auf canon.de, deutsches Pressrelease, und auf der ganzen Seite, ich habe dann durchgelesen bis unten hin und ich denke, wie viel Megapixel hat die eigentlich? In diesem ganzen Text stehen alle möglichen technischen Informationen, ganz vorneweg eben dieser Dual-Pixel-Autofokus, aber nirgends etwas über die Megapixel. Ich musste dann wirklich erst auf den kleinen Link zu den technischen Daten gehen und da ein bisschen rumsuchen. Und da steht dann, sie hat 24, irgendwas Megapixel. Ist das jetzt tatsächlich mal ein Versuch, aus diesem Megapixel-Wahn auszubrechen, indem das
glaub,
in
dem da Release
nicht mehr hingeschrieben wird?
Nee, ich glaube, da hat einer Marketing gepennt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Meinst du nicht, dass das vielleicht eine bewusste Entscheidung ist, nach dem Motto, komm, das ist eh scheißegal, ist keine besondere Zahl mehr?
Vielleicht werden sie es ab jetzt so verkaufen, aber ich glaube, da wird gerade einer ausgepeitscht im Marketing dafür, dass er die Megapixel nicht reingeschrieben hat.
Ja, ja, weil, ja, Sebastian schreibt hier im Slack, ja, Boris, sonst immer Megapixel sind doch egal. Ja, sind sie mir ja auch, ja, aber ich werde ja immer gefragt, wenn ich eine Kamera vorstelle, wie viel Megapixel hat sie denn, wenn wir irgendwo reden. Und ich sage immer, das ist ja egal. Und ich fand das jetzt halt mal wirklich auffällig, dass in dem Pressrelease sie nicht so plakativ irgendwo stehen. Und ich fand das gut. Ich fand das toll.
Ja, ist ja auch so. Also heute, ich sag mal, wenn du nicht mit irgendwie 10 Megapixeln daherkommst bei so einer Kamera, dann ist es auch relativ wurscht.
Ja, also mir hat's gefallen. Ist mir direkt aufgefallen, positiv. Ja, wann soll sie kommen? Sie soll November
2017. Aber reichen denn 24 Megapixel?
Ja, lass mich kurz zu Ende erzählen. Sie kommt November 2017 für knapp 1200 Euro. Mhm. Ist ein heftiger Preis, finde ich. Aber es steckt auch was drin.
Also, wenn da jetzt ein Mikrofonanschluss drin wäre.
Irgendwas
dann ist immer wäre das was anderes.
HDMI hat es, glaube ich, so ein Mini-HDMI für Ausgang. Ich weiß aber nicht, ob es unkomprimiert rauskommt. Da habe ich jetzt auch nichts zu gelesen.
Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einer APS-C-Kamera, die einen permanenten, cleanen HDMI-Out hat.
Das weiß ich nicht, ob die das macht.
Weil ich habe hier 2 Canon-Spiegelreflexkameras. Mhm. Und die haben beide einen clean HDMI-Out. Immerhin Full HD und ordentlich 422 Farbtiefe und so weiter. Alles gut, alles prima.
Naja, 444 wäre besser.
Natürlich, aber das ist mir da egal. 422 ist schon besser als vieles andere an der Stelle. Und ich würde die gerne hier für diese Sonntagabend amerikanisch und so Dingens da, würde ich die gerne einsetzen als Webcam. Ich habe Konverter da, macht mir da Thunderbolt draus aus dem HDMI und so weiter. Alles gut. Und irgendwann zwischendurch geht der Live-View aus.
Oh.
Und am Anfang war das irgendwie
20 Minuten vielleicht?
Nee, nein. Am Anfang war das irgendwie so, ja, schaust du mal nach den Auto-Power-Off-Settings, weil das ist tatsächlich, wenn da 5 Minuten Auto-Power-Off hast, dann macht das Ding klack nach 5 Minuten. Okay, ausgeschaltet, wieder getestet. Läuft super, klasse Bildqualität, echt genial, gut. Und irgendwann, mal nach 20 Minuten, mal nach 35, mal nach 40 Minuten macht es klack. Unvorhersehbar.
Vielleicht wird es zu warm.
Ja, was machen die? Naja, ich glaube halt nicht, dass sie zu warm wird, aber es ist ein Schutz, ja, in irgendeiner Form. Die Kamera macht dann aus.
Hast du mal versucht, ein Streichholz unter den Spiegel zu klemmen?
Nein, habe ich noch nicht probiert. Mal so einen kleinen Keilschnitzen aus dem Streichholz an der Seite dann an den Spiegel ran.
Ja.
Und den Verschluss auch oben festtackern. Hm?
Vielleicht?
Nein.
Weiß nicht, ob das hilft.
Es gibt wohl einen Workaround, wobei, nee, für die 5D Mark IV gibt es keinen Workaround. Es gibt für die kleineren, also die älteren, gibt es einen Workaround. Und zwar kannst du dir da mit Magic Lantern, kannst du den Schutz insofern umgehen, dass du da auch auf so einen Clean HDMI-Modus gehst und dann mit einem Gummiband irgendwas auf den Auslöseknopf tust, dass der halb reingedrückt bleibt.
Ah, also das quasi dauerhaft ausgelöst wird dann.
Ja, nicht ausgelöst, sondern halb gedrückt.
Ja, also,
bleibt.
Ja, klar.
Aber das verhindert quasi, dass er irgendwie schlafen geht, keine Ahnung.
Okay.
Aber ist das Kacke
ist
oder was?
Auch nicht so schön.
Ich brauche hier eine Kamera, die als Studiokamera funktioniert, also sprich, einen halbwegs brauchbaren Sensor hat, damit ich dann auch ein bisschen Hintergrund ein bisschen unscharf kriege damit. Einigermaßen, also die muss auf manuell einstellbar sein, Weißabgleich können. Und noch ein Objektiv, was ungefähr ja, so äquivalent 35 mm hat, das reicht mir hier. Mehr will ich nicht.
Und so eine kleine, gibt doch hier die, wie heißt sie denn? Die
ja, Blackmagic Cinema und so.
Ja, genau.
Ja, da kostet gleich wieder ein Tausender. Das Geld habe ich jetzt
nicht. Die Canon G1X auch.
Ja, das ist es
dafür
ja.
Dafür hast
das
du Geld, eine Videokamera.
Das Geld habe ich nicht rumliegen. Ich brauche auch keine Videokamera. Ich brauche eine Studiokamera, die nichts anderes tut, als hier rumstehen und
Videobild senden.
HDMI liefern. Nein.
Du brauchst 1000 Euro. Das ist das Ding.
Die APS-C, ich brauche eine Kamera mit dem APS-C-Sensor, die clean HDMI macht. Also HDMI ohne komische Einblendungen, Batteriezeichen und rote blinkende Punkte und so weiter. Das brauche ich. Und das Full HD bitte.
Hören Sie wimmernde Stimme?
Nö,
können Sie dieses Leid ertragen zu dieser herbstlichen Jahreszeit?
Ich habe ja
greifen
schon versucht.
Sie sich ein Herz und spenden.
Ich mache gleich deinen Kanal zu hier. Ich habe ja schon geguckt. Nein, iPhone, lieber Joachim, ist es nicht, weil iPhone hat
keine Schärfentiefe.
Hat einen Mini-Sensor. Ich brauche ein APS-C.
Du willst ein ordentliches Bild haben. Genau.
Ich will ein ordentliches Bild
haben.
Ich kann
das sehr gut nachvollziehen.
Und ich habe schon geguckt, ob man vielleicht mit so einer GH irgendwas Panasonic hinkommt. Wobei.
Ja, aber wenn du irgendwas kaufst, bist du auf jeden Fall geldlos und das wird auf jeden Fall.
Ja, das könnte ja auch was Gebrauchtes sein.
Werden.
David sagt Samsung S4. Kann die S4 dauerhaft HDMI rausgeben, ohne irgendwann zu sagen, oh, jetzt wird's mir zu heiß oder oh, es ist mein Timeout erreicht oder oh, ich habe keine Lust mehr. Ja, ihr werft jetzt alles. Ist toll, dass ihr alles in Chat Sachen reinwerft, aber ihr habt das alle noch nicht getestet,
genau,
oder?
Genau, lass das mal eine Stunde laufen.
Lass das doch erstmal eine Stunde laufen und dann gucken wir nochmal.
Das ist halt tatsächlich die Frage.
Also im Prinzip muss die Kamera 5 Stunden durchlaufen können, ohne Mucken zu machen. Die muss nur ein Bild rauswerfen.
Ja,
und das mal auf jeden Fall mindestens 30 Mal pro Sekunde in Full HD. In schön.
Was ja der.
Gutes Licht habe ich hier.
Was der Paddy und der Gunther ja machen, die haben da Panasonic-Kameras, ne? Die G4, glaube ich.
Im
Einsatz. Damit machen die die Geschichte. Das hält auf jeden Fall durch. Die hängen ja auch über HDMI an so einem großen Switch zum Umschalten. Mhm. Aber das kostet halt auch wieder Geld, ne? Da kommst du mit 1000 aber nicht hin.
Wenn ich jetzt mal sie frage, ob die G3 das auch schon kann.
Das ist halt wieder dann die Frage, ja.
GH3 übrigens.
GH, ne? Ja, sorry.
Sag ich ja. GH3, gibt es die dann auch in Gebraucht? Auktion bitte, eBay, mach mal. Übrigens, es gibt ja hier die Option bei eBay zu suchen nach beendeten Angeboten. Das ist für mich immer die Preissuche, wenn ich wissen will, für welche Preise was läuft.
Ich hätte hier irgendwie eine Zwischenkapitelmarke setzen sollen.
Ist doch wurscht, wir meandern heute ein bisschen.
Ja,
das GH3, 16 Megapixel, meandern. Schwarz, gebraucht, 267 Euro.
Ich möchte mal den Titelwunsch meandern äußern.
Kann die GH3 5 Stunden HDMI rauslassen? Live.
Das ist eine gute Frage.
Weil dann brauche ich bloß nur eine halbwegs brauchbare Linse. Die wird wahrscheinlich auch nicht billig sein. 35 mm äquivalent durch 2.
Da brauchst du jetzt aber nicht so wahnsinnig teures. Da packst du hier, das sind die Micro Four Thirds Linsen, da packst du
17,5 so Blende 2 müsstest du dann wahrscheinlich schon haben.
Wie Weitwinkel musst du denn sein?
Ich sag ja, die müsste auf Micro Four Thirds eine 17er sein.
Ja, dann wird es wieder ein bisschen teurer.
Das ist der Winkel, den ich, warte mal, ich schau mal, komm mal ganz kurz, was ich eingestellt habe.
Ja.
35 ist genauso der Bildwinkel, der hier
so passt. Also roundabout 17 brauchst du.
Roundabout 17.
Ja.
Na ja, gut, ich habe immer noch nicht meine Kamera, insofern. Mag das mal jemand testen? Sebastian sagt 20 mm 1,7. Ja, mit 20 geht, bist du noch gerade so, aber weniger wäre besser. 16, 17, sowas. Ich kenne mich ja mit so Fotosachen nicht aus, Boris. Hilf mir doch mal.
Ich weiß auch nicht, wie lang die Video machen. Das ist halt das Problem. Also 17
Aufgabe,
kriegst du von Olympus.
Mit Aufgabe 1,8. An die Hörerschaft. Gebrauchte GH3 kann die HDMI über mehrere Stunden ausgeben, ohne auszugehen? Das ist jetzt die Frage. Schreibt es uns in die Kommentare. Folge 530. happyshooting.de.
Wenn du ein 17er Objektiv haben willst, musst du investieren zwischen 300 und 500 Euro.
Tja, das ist dann Blende auch gebraucht. 2,8
oder 1,8. Und wenn es gebraucht, holst du günstiger.
MFT 17 mm.
Gibt's von Olympus.
Ein 2,8er. Suiko 1,8er, 267 gebraucht.
Ja, siehst du. Das wäre dann
125, 17,28 MFT. 125 gebraucht.
Ja, also da gibt's einiges. Mhm.
Das ist alles noch so im Preisrahmen, wo ich sage, ja, das mache ich.
Und eine gebrauchte Blackmagic gibt's nicht?
Die
Cinema? Muss ja
auch nichts Neues sein. Nee, nicht wirklich, aber die haben ja schon wieder diesen komischen kleineren Sensor, dieses,
Ah, nee.
Ja, wie gesagt, das Thema ist...
Ja, dann so eine Red Epic-Dingens hier.
Mit 8K, yay, yeah. Als Webcam, ja,
das ist super.
Gebraucht halt. Du hast ja hier eine links und eine rechts. Komm, lass uns weitermachen in der Sendung.
Kann man doch gebraucht machen, stell dich nicht so an.
Und wenn die Kamera nicht richtig passt und zu groß ist, dann nimmt man die Flex und macht einfach einen Teil davon weg.
Aber wird sie passend gemacht. Ich dachte, ich fall direkt vom Stuhl, als ich das gesehen habe.
Ich auch.
Stell dir vor, du hast eine Sony A7, ja, scheißegal welche von denen. Und du sagst, also irgendwie ist das ja eine ganz schicke Kamera, wenn bloß dieser optische Sucher, also der elektronische
Einkuckloch da oben. Dieser komische eckige Kasten oben drauf.
Ja, dieser Pseudokasten da oben. Wenn der jetzt nicht wäre, ne, dann wäre die ja so schön. Ja, und dann nimmst du das Ding einfach auseinander, flexst das da oben weg, machst dir einfach aus ein Stück Metall eine neue Blende oben, um das jetzt neu entstandene Loch abzudecken, lackierst das alles und fertig hast eine kompakte A7, ne?
Also ich glaube, eine Flex kam da nicht zum Einsatz.
Nein, das nicht, aber da hat doch tatsächlich jemand die A7 dann auseinandergeschraubt, hat oben diesen elektronischen Sucher dann abgestöpselt vom Board. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein Kabel war oder ob er da noch mehr machen musste. Und hat dann tatsächlich da oben das weggetrennt, also abgesägt. Und dann ist da ja ein Loch. Und damit da kein Loch mehr ist, hat er dann tatsächlich oben ein Stück Blech sich zugeschnitten.
Schön gebürstet und
richtig schön.
Passend.
Ja, die Rundung und alles schön angepasst, schön lackiert in schwarz und drüber gelegt. Und ja, jetzt sieht das aus wie so eine, so von der Form her wie so eine Messsucher, ne? So einfach quer, ohne was oben drauf oder so eine
Pen. Also er hat weiterhin ein Display, aber halt das hinten, das große Display.
Genau, übers Display läuft ja weiterhin alles. Ich finde das interessant, dass es funktioniert, weil ich hätte schon gedacht, dass drinnen irgendwelche Sensorik oder Kontakte sind, die dann sagen, ja, geht nicht, dann schalte ich auch das Display ab oder so. So, ne? Notprogramm kaputt, aus. Aber das scheint tatsächlich dran gestöpselt zu sein und kann man abmachen.
Offensichtlich
nicht.
Nee, die Frage sollte eher lauten, warum?
Ja, was willst du sonst kaufen? Ne? Man könnte jetzt eine Fuji nehmen, aber...
Er muss halt den Viewfinder nicht verwenden.
Ja, aber wenn das stört, guck mal, wie viel schlanker das aussieht und wie viel weniger Platz das wegnimmt. Riesiger Sensor in diesem winzigen... Ich finde das schon schick. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen würde. Also sagen wir mal so, ziemlich sicher, dass ich es nicht machen würde.
Ich sag mal so, man hätte es durchaus deutlich hässlicher hinkriegen können. Das hat er schon schön gemacht.
Das hat er wirklich mit viel Mühe gemacht, ja.
Aber ja, vielleicht spart das tierisch Strom.
Meinst du? Es ist doch nie beides an.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es.
Wenn jetzt das Display immer an ist, also an sein muss. Genau, als abgedremelt. Mit dem Dremel hat er das oben
weggetrennt.
Das ist ein abenteuerliches Projekt, wirklich.
Ja, das hat eine kompakte A7. Ohne einen Durchgucksucher.
Richtig. Also mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet. Sagt ihr hier top oder flop? Ist das was, wo ihr sagt, oh, eigentlich coole Idee, ist bald Winter, mache ich auch? Oder sagt ihr, okay, mache ich nicht, aber Respekt. Ich mache es nur nicht, weil ich mich nicht traue. Oder sagt ihr, der hat doch einen an der Waffel? Schreibt mal in die Kommentare. happyshooting.de, Folge 530. Da bin ich aber wirklich gespannt. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich stark. Doch. Ich finde das cool. Eigentlich ist das cool. Ich finde es total unpraktisch, weil ich benutze diesen elektronischen Sucher bei meiner Olympus halt echt häufig, wenn es hell ist, weil man eben ja sich die Bilder da drin auch angucken kann und auch anderen Leuten zeigen kann, wenn dann auf dem Display nichts zu sehen ist, dann sage ich hier, guck mal durch, drück unten rechts und dann sehen die Bilder richtig gut. Das geht natürlich dann hier alles nicht mehr. Ne? Ja, wahrscheinlich macht man das, wenn man sonst schon alles hat.
Ich finde ja so Bastelprojekte cool, aber das ist für mich so, okay, gut. Aber hübsch gemacht.
Ja, bei mir ging das so von WTF zu, eigentlich geil.
Na so gut, lass uns mal auf den Knopf
drücken. Auf den hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Jawohl, wir sind wieder unterstützt von Enjoy Your Camera, die mit den Fotozubehörsachen. Und es gibt einen neuen Newsletter und da sind hübsche Sachen drin. Wir verlinken den mal in den Shownotes. Mhm. Da ist zum Beispiel drin das Three-Legged Thing Punks Billy. Die haben ja wieder mal so Namen, da kommst du nicht weit. Das Punks Billy, das hatte ich hier.
Ich wollte gerade sagen, ist das, was du da hattest?
Das hatte ich hier. 1,4 Kilo inklusive Kopf, das ist also echt mal wirklich handlich, 45 cm Packmaß. Carbon, Reisestativ, so ein Ding, was wirklich für viele Anwendungen funktioniert. Ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwie eine 5D Mark IV mit einem 70-200 2.8 IS drauf tun, aber.
Nein.
Aber dafür ist es auch nicht gemacht.
Für meine Olympus sind diese Dinger rattenscharf. Mhm. Ich habe da auch so ein kleines von Three-Legged. Sehr geil.
Ja, was ist noch drin? Landeplatz für kleine Kameradrohnen.
Ja, das war für mich so ein WTF-Moment, ganz ehrlich. Nee,
das ist kein WTF-Moment. Weil wenn du mit so einer Drohne irgendwo auf dem staubigen Untergrund bist, dann werden Steinchen hochgewirbelt von den Propellern und dann fliegt das Zeug und so.
Ja, und warum nehme ich dann nicht mal einen Reflektor?
Weil das ist ja ein Reflektor mit einem anderen Aufdruck drauf. Da ist so ein kleines Haar drauf, so großes Haar wie so ein Heli-Landeplatz. Fand ich süß.
Entschuldigung, Ingo, aber ich würde jetzt tatsächlich empfehlen, holt euch einen Reflektor. Da habt ihr dann quasi, das ist dann 6 in 1. Mehrere Farben und Landeplatz in einem.
Was aber richtig cool ist, dass drunter das Red Rig. Was
vielleicht ein Vorteil tatsächlich sein könnte, ist, wenn du mit Live-View fliegst. Und dann ja, auf deinem Display
von oben,
die Landefläche sehen will, die fällt natürlich auf. Okay, das ist alles klar, stattgegeben. Ja, ich verstehe.
Gut, Rhetoric X-Slider, das ist ein interessanter Slider, weil der über Kreuz geht. Also ich kenne die Rhetorics, die sind echt gut und für den Preis vor allem wirklich gut. Die sliden so total smooth auf Rollen, also keine Gleiter, sondern tatsächlich Rollenslider. Mhm. Und das sind jetzt zwei Slider kreuzförmig aufeinander.
Ui, das heißt, du kannst dann auch diagonal solche Späße machen und so.
Genau, kannst vorwärts, rückwärts, seitwärts und die sind wirklich super smooth. Also das ist, naja, und so weiter. Also schaut mal in den Newsletter rein, das ist ziemlich cool, was drin ist. Außerdem haben wir noch eine Ankündigung und zwar, wenn die Sendung rauskommt am Donnerstag, den 19., dann ist auch offiziell die Release vom Peak Design Everyday Backpack 20 Liter in Jet Black.
Jet Black?
Jet Black.
Wo habe ich denn das schon mal gehört?
Ja, kriegt er dann auch bei Enjoy Camera? Du kennst den Everyday Backpack?
Absolut, ja. Sehr geil. Ein Arbeitskollege von mir hat den mit den, also in hell, mit diesen lederfarbenen Applikationen. Und das Ding sieht einfach nur geil aus.
Naja, und jetzt halt dann in schwarz.
In schwarz?
Aber, Jet Black, ach so, gibt's, aber ich muss es in Person nicht, sehen. Nein, ich habe ihn auch nicht hier. Nein. Das ist nur eine Ankündigung. Aber
würde ich mir auch gerne mal angucken, ja.
Schaut mal rein und wenn ihr das irgendwas von den Sachen oder auch was anderes haben wollt, kriegt ihr noch 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2017. Dankeschön, Enjoy Camera, für die Unterstützung.
Jo. Ja, ich hatte meinen Kollegen mal gefragt und dem ging das so wie mir mit dem Messenger. Er hat das Ding mal gebackt bei Kickstarter, dann gekriegt und seitdem nimmt er nichts anderes mehr, weil es einfach gut ist. Ist schon verrückt.
Na gut, lass uns mal über Benchmarking reden.
Benchmarking, das ist ein schönes
Benchmarking
Thema.
Benchmarking ist so ein Thema. Also ich leite das mal eben ein. Also was ist Benchmarking? Benchmarking ist der Versuch, Dinge in eine Reihenfolge zu bekommen. Also schauen wir mal uns zum Beispiel sowas wie Geekbench an. Dann kannst du da dein Smartphone drauf loslassen oder deinen Laptop und dann schmeißt der hinten eine Zahl raus. Mhm. Und die ist dann wahrscheinlich hoffentlich größer als die Zahl für das andere Gerät von vor 3 Jahren. Und auf die Weise werden immer ganz schön, ganz schnell Listen gebaut, die halt ja einem dann suggerieren, dass das eine besser sei als das andere, weil es halt eine höhere Zahl hat. Und manche Benchmarks sind dann noch so gut und sagen dir, was sie da genau tun.
Das ist immer gut, wenn sie das tun, weil ansonsten
und,
braucht man ihnen gar
wie
nicht
trauen. Genau, und aus welchen Komponenten sie bestehen und wie sie die untereinander gewichten. Weil das ist das Problem natürlich.
Die
auch
Gewichtung ist auch wichtig, das sollte auch das, offengelegt werden.
Genau, das inhärente Problem bei Benchmarks ist natürlich, die Medien lieben Zahlen, und zwar einfache Zahlen. Und das heißt, wenn da steht, das Ding hat in dem Benchmark X und das andere hat Y, und deshalb ist das eine besser, weil X3 größer ist als das Y, dann wird das halt immer so weitergetragen, weil es halt einfach ist. Benchmarking hat aber ein anderes Problem, und zwar in dem Moment, wo du genau weißt, wie der Benchmark funktioniert, kannst du ihn natürlich auch vielleicht beeinflussen.
Man kann seine Produkte auf den Benchmark hin optimieren.
Im Idealfall ist das natürlich, ja, ist das eine gute Sache, weil der Benchmark umfassend genug ist, aber es gab ja so, erinnerst du dich an die Zeiten, wo wir noch in unserer Jugend an PCs geschraubt haben und dann so diese Grafikkarten-Benchmarks, diese Grafik-Benchmarks und dann hat die Nvidia irgendwie plötzlich 1000 Punkte mehr gehabt als die GeForce, weil die in irgendeinem Benchmark irgendeinen Parameter besonders gut konnten und so weiter.
Da gab es also diese Shadings und 3D-Dinger. Und
genau.
So.
Ja, ja, ist also erstmal ein bisschen problematisch. Und wenn man dann schaut, an einer anderen Stelle ist es ja in den letzten Jahren doch sehr weit hochgekocht. Ich denke so an VW und Diesel. Auch das ist ja im Prinzip eine Art Benchmarking. Du packst die Kisten auf den Teststand und in dem Moment, wo die Kiste in der Lage ist, also in dem Moment, wo das Auto in der Lage ist, zu merken, hoppla, ich werde gerade getestet, kann es natürlich auch irgendwie
wird's optimiert.
Zuschlagen
das,
und optimieren.
Das hatten ja auch die ein oder anderen Smartphones in der Vergangenheit, die dann erkannt haben, da läuft wohl ein Benchmark und haben dann einfach mal ein bisschen übertaktet.
Genau, also das sind so die üblichen Spiele und ja, so in dem groben Kontext gab es jetzt vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen erst, glaube ich, ein Video von Marques Brownlee. Der ist auf YouTube auch als MKBHD bekannt. Der hat einen Gear-Review-Kanal, testet also alle möglichen technischen Sachen, macht das auch sehr gut, macht das auch sehr gründlich. und ist bekannt. Also alle Nerds, die so ein bisschen alle Nerds, die auf YouTube unterwegs sind und Gear mögen, die kennen den. Und in einem seiner frischen Videos, ich glaube, das ist sogar das frische Video, redet er über DxO, beziehungsweise ganz konkret über den DxO-Mark. Und ich behaupte mal, alle Techies, die hier zuhören, kennen das auch. Der DxO-Mark ist ein Benchmark für Fotosachen. Da werden Kameras getestet, da werden Objektive getestet. Und am Ende von diesen Tests macht es halt plopp und dann fällt hinten eine Nummer raus. Und ich sage jetzt mal so, zum Beispiel die 5D Mark IV von Canon, die hat einen DxO Mark von 91. Eine Nikon D850 hat einen DxO Mark von 100. Die Red Epic Dragon hat einen DxO Mark von 101. Was schon mal so bei manchen hebt sich eine Augenbraue, also wie 101. Ja, das ist keine Prozentzahl, das ist einfach eine fortlaufende Nummer.
Ist ein Punktewert, genau.
Ja, war vorher nicht klar, beziehungsweise es mag wohl klar gewesen sein, sie haben es wahrscheinlich irgendwo auf einer Seite kommuniziert, aber die meisten Leute gehen ja nicht und schauen sich die Testprozeduren und so weiter an.
Das hat DxO schon alles sehr genau beschrieben, es hat nur keine Presse sich das mal durchgelesen.
Die
fettgedruckte Zahl. Und dann sagen alle, ja, das wird wohl Prozent sein.
Naja, und dieser Wert wird höher. Es gibt es mittlerweile schon irgendeine Red, die hat 108 Punkte und so weiter. Also je besser die Kameras in Zukunft werden, desto höher wird diese Zahl. Der Marcus Brownlee sagt, da sind ein paar Probleme. Da könnten ein paar Probleme sein. Zuerst haben wir natürlich das Problem, diese eine Zahl setzt sich aus mehreren Werten zusammen.
Schärfe, Kontrast, Kantenschärfe.
Nein.
Nicht, sondern?
Der DxO-Kameramark hat genau drei Komponenten. Farbtiefe, Dynamikumfang, Low-Light ISO.
Na, der hat doch mehr.
Das sind die drei Werte.
Der hat doch mehr. Ich guck mal gerade.
Das kann ich gerade nicht glauben. Da wird nichts getestet im Punkto, weiß nicht, kannst jetzt 1000 Sachen sagen. Handling, Batterie, Objektivökosystem, Wasserfestheit, was weiß ich. Sucht euch die Sachen aus, die für euch wichtig sind. Ja. Oben stehen die Komponenten, drei Stück. Sie nennen das Portrait und irgendwie, also sie haben da so hübsche Namen dafür, aber in Klammer steht dann, was es ist.
Ich meine, es waren mehr. Aber wenn ich das noch finde, ergänze ich
gerne mal. Also für Smartphones sind es zum Beispiel mehr. Ganz klar. Da testen sie auch zum Beispiel Porträtmodus und so weiter.
Ja, dann hatte ich bei Smartphone geguckt. Okay.
Aber wirf da mal deine Spiegelreflex rein oder so und dann
siehst du,
dass das genau drei Komponenten sind. Also es sind wenig Anhaltspunkte.
Dann hängt es von der Kategorie ab. Okay,
verstehe. Natürlich hängt es davon ab.
Alles klar.
So, und ich behaupte jetzt ganz einfach mal, dass die ernsthaft arbeiten, also dass sie tatsächlich wissenschaftlich arbeiten, dass alle diese Tests unter gleichen Bedingungen gemacht werden, wie sich das gehört.
Die betreiben schon ziemlichen Aufwand da mit ihren
Setups, die machen da Aufwand.
Und Normlicht und so.
Naja, wo sie allerdings eben, wo das ein bisschen schwierig wird, ist dann halt die Gewichtung der Sachen. Weil die natürlich mit der Gewichtung, wie es für den Anwender wichtig ist, erstmal nicht viel zu tun hat.
Ach, hier bei Mobile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da sind es 9.
Richtig. Aber auch da ist die Gewichtung ja eigentlich erstmal völlig willkürlich.
Ja, so was die halt glauben, was wichtig ist, ne?
Was sie sagen, was wichtig ist. Und wenn jetzt der Kamerahersteller diese Gewichtung sich genau anschaut, kann er natürlich genau für diese Sachen optimieren, um einen hohen DxO zu bekommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass dann die Kamera auch für alle gut geeignet ist.
Nee, natürlich nicht, weil was weiß ich, wenn dir das Bokeh völlig egal ist, aber du willst einen guten Kontrast haben, dann könnte es sein, dass du zur falschen Kamera gegriffen hast, ne?
Was dann dazu kommt, was auch interessant ist, wenn man sich mal anschaut, dass zum Beispiel bei irgendeinem dieser Parameter, also kannst du auf das kleine Fragezeichen klicken, dann wird er nochmal im Detail ausgegeben, was das ist, und da steht dann zum Teil irgendwo drin, naja, der alles über Wert X ist eh schon verdammt gut und dann hat deine Kamera und die andere Kamera irgendwie Werte, die weit über X liegen an der Stelle und damit spielt es in dem Zusammenhang gar keine Rolle mehr, weil du die Unterschiede gar nicht mehr wahrnehmen kannst. Mhm. Tja, aber der größere und das wirklich größere Problem dabei, das ist, dass DxO nicht nur Benchmarking macht, sondern auch beratend tätig ist. Das heißt, der Kamerahersteller wirft DxO Geld in die Kasse, damit DxO ihnen hilft, ihre Kameras für den DxO-Markt zu optimieren.
Wobei sie natürlich sagen, sie sollen ihnen nicht helfen, beim DxO-Markt zu optimieren, sondern sie sollen ihnen helfen, eine bessere
Kamera zu verbessern. Natürlich.
Natürlich.
Klar. Ein Schelm, wer Böses
alles
dabei denkt.
Alles andere wäre jetzt ja Unterstellung.
Da muss man
mal ganz vorsichtig
und sagen. Und an der Stelle ist mein großes Problem, dass es da, also zumindest mit ein paar Suchen, die ich gemacht habe, ich habe keine Transparenz gesehen.
Und
ja. Also da bin ich so ein bisschen so, also MKBHD, der Marcus Brownlee hat das eben schön gesagt, dass er hat es eben nicht gesagt, er hat es angedeutet und dann hat er das Thema gewechselt. Aber wenn das tatsächlich so ist, dann ist für mich in dem Moment der DxO-Mark 100% komplett wertlos.
Sie haben ja
dann
auch
hat schon der, dann hat er keine Aussage mehr. Die natürlich ein super DxO-Mark hatte, ist klar.
Die super abgeschnitten ist.
Ja. Natürlich. Also ich bin da jetzt ehrlich gesagt, ich habe vorher schon nichts auf den gegeben, weil ich...
Also ich muss sagen, das mit der Beratung wusste ich nicht. Ich ging halt immer davon aus, dass das so eine unabhängige Plattform ist, die sich so langsam entwickelt hat.
Eben in dem Moment, wo Geld fließt, bist du halt nicht mehr unabhängig.
Dann sehe ich einen Interessenkonflikt.
Da sehe ich einen massiven Interessenskonflikt. Und selbst wenn sie sagen, nein, natürlich wird, das ist genauso wie eine Zeitung, die einen redaktionellen Teil hat und einen Werbeteil hat. Und wenn da nicht klar getrennt wird, dann ist die Versuchung sehr groß, da nicht klar zu trennen.
Das wäre dann zumindest
und ich behaupte gar nicht, dass diese Kameras, also dass der DxO-Markt dann für die entsprechenden Kameras, wo die Hersteller Geld an DxO zahlen, dass die dann irgendwie da reingepusht werden. Das sind sicher echte Werte.
Da gehe ich auch von aus, ja.
Also an der Stelle dürfen sie sich mit Garantie nicht angreifbar machen.
Nee, wenn das Setup jemand nachbaut und kommt zu komplett anderen Ergebnissen, das wäre für die sicherlich nicht so schön.
Genau, aber in dem Moment, wo das alles unter einem Dach passiert, kannst du natürlich sehr schnell mal, wenn die gleichen Spezialisten, die Messungen machen und genau wissen, wie sie gewichten, dann dir helfen, deine Kamera zu optimieren, dann ist ein Schelm, wer denkt, dass vielleicht da irgendwie ein Zusammenhang bestehen könnte zwischen guten DxO-Marks und
dann sagst du halt dem Hersteller da in der Softwareentwicklung mal hier, pass mal auf, wenn du hier das Rauschen entfernst, dann benutzt mal den Algorithmus sowieso statt sowieso, weil dann kriegst du hier bessere Werte. Jetzt mal so als Beispiel.
Das ist jetzt nur Ratespiel.
Wir wissen
es nicht. Nee. Wir wissen es nicht. Wir unterstellen nicht wirklich, sondern wir sprechen hier nur hypothetisch.
Ich sehe hier auch tatsächlich, also beim About oder sowas.
Also ich beziehe mich jetzt hier auf die Aussagen von Marcus Brownlee und die waren sehr klar an der Stelle.
Disclaimer, also es wäre natürlich jetzt wirklich sehr schön, wenn sie sagen, ja, hier, wir haben mit Samsung zusammengearbeitet bei der Entwicklung von diesem Phone, ne? Und hier sind die Werte, das wäre dann zumindest sowas wie Transparenz, ne? Dass es dann dabei steht.
Und die fehlt mir hier komplett, die Transparenz.
Die fehlt natürlich. Also das ist mir auch tatsächlich nicht klar gewesen.
Es sei denn, es ist tatsächlich nicht so. Es kann ja auch sein, dass Marcus Brownlee an der Stelle...
Vielleicht hat der was missverstanden.
Was missverstanden hat. Aber dann würde ich jetzt mal langsam eine Aussage erwarten von DxO. Die haben das Video sicher auch gesehen. Und
da gehe ich mal von aus.
Ja. Marcus Brownlee hat... Moment, MKBHD, der hat auf dem Video, also der hat einen Kanal, nicht gleich loslaufen hier, 5 Millionen Subscriber und die DxO-Geschichte hat schon 1,1 Millionen Views in 4 Tagen. Also da wird irgendwann früher oder später hoffentlich sich mal DxO dazu äußern. Ich behalte ein Auge drauf, das interessiert mich. Gibt's ja. Ist auch interessant, weil wie wenig man eigentlich auf solche Tests geben kann, das hat er gezeigt. Und zwar hat er dieses Video anhand des Google Pixel 2 gemacht, also des neuen Smartphones, was einen DxO-Mark von 100 Punkten erreicht hat. Das war so der Aufhänger an der Stelle. Und da gibt es natürlich dann diese Ranglisten und da ist dann das iPhone 7 irgendwie auf Platz, keine Ahnung, 5 oder 6 oder so. Und mit den 100 Punkten ist das ganz oben. Und dann zerlegt er das so ein bisschen. Und dann verweist er auch auf ein anderes Video, was er an der Stelle gemacht hat. Und zwar einen Vergleich der Smartphone-Kameras. Aber nicht nur irgendein Vergleich, sondern ein Blindtest.
Der Blindtest, ja, der war gut.
Der ist tatsächlich richtig gut. Also stellt euch vor, der hat da 5 Smartphones genommen, macht dann mit all diesen 5 ein möglichst identisches Foto zum selben Zeitpunkt. Vom selben Ort und so. Also die sind sehr vergleichbar, die Fotos. Wenn man das, sollte man sich dann tatsächlich hier, wenn es geht, auf 4K angucken, damit man das mit der Auflösung hinbekommt. Und dann nennt er die Kameras A, B, C, D und E und zeigt dann die Bilder hintereinander und dann noch nebeneinander.
Genau, man kann dann Pause drücken, wenn man sich das mal genauer angucken will.
Und am Schluss löst er auf. Und wenn man da mal mitspielt, und ich habe das getan.
Ich auch.
Dann, und ich habe da, also mal bei einer Situation war das eine besser, bei der anderen das andere. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, dass er, das sieht eigentlich am besten aus. Und das war dann irgendein LG-Telefon. Es war weder ein Android noch ein Pixel noch ein iPhone.
Das LG G6 hat er dabei gehabt. Das ist bei mir tatsächlich auch ganz vorne mitgelistet, gleich mit dem OnePlus oder einem Pixel XL.
Also macht das mal, schaut euch das mal an. Das ist so ein, also wenn man das mal gemacht hat, dann kann man irgendwann, dann weiß man auch, wie wenig die Unterschiede sind zwischen diesen Telefonkameras, weil die sind tatsächlich verdammt gering und nicht in allen Situationen sind alle gleich und ja.
Also sie waren schon alle verdammt gut und der Weißabgleich unterscheidet sich, die Schärfung unterscheidet sich und so. Und der eine mag das eine lieber, der andere mag das andere lieber.
Ja, aber es ist tatsächlich so alles in einem sehr engen Rahmen beieinander.
Ja, die Lowlight-Bilder fand ich klasse. Da habe ich dann auf Pause gedrückt, habe mir angeguckt, denke, alle scheiße. finde ich alle nicht gut. Da habe ich keinen Favoriten gehabt.
Oh, ich habe übrigens noch einen kleinen Nachtrag zum DxO. Und zwar gibt es noch ein zweites Video. Da hat ein Fotograf 2015 das auch mal sehr deutlich auseinandergenommen, Thema. Okay. Das verlinken wir auch noch in den Shownotes. Ja. Egal, also
DxO vielleicht nicht so ganz oben. Vielleicht eine grobe Orientierung, vielleicht
höchstens,
aber auch nicht.
Allerhöchstens. Ja. Weil wenn du dann diesen Blindtest mal anschaust, dann bist du relativ schnell an dem Punkt, wo du sagst, ist mir doch scheißegal, genau, wie der Benchmark ist.
Und dann guckt euch von den 5 Kameras an, wo der DxO-Mark liegt und und ob es dann irgendwie 98 oder 101 sind, ist dann eigentlich auch egal.
Naja.
Ja, nee, den Blindtest fand ich cool. Übrigens Tipp, wenn ihr das in 4K angucken wollt, und das empfehle ich euch ganz dringend, dann geht das nicht mit dem Safari. Safari hat nämlich den Codec nicht, sondern da müsst ihr Chrome nehmen. Oder wahrscheinlich auch Firefox, das habe ich nicht ausprobiert, aber mit Chrome geht es auf jeden Fall. Weil sonst kriegt ihr kein 4K angeboten.
Du kriegst es dann nur in 1440p.
Ganz genau. Was weniger ist. Genau, sehr schön. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben hier. Folge 530, happyshooting.de für welches iPhone sag ich schon, für welches Smartphone ihr euch da nach dem Blindtest entschieden hättet. Wäre mal spannend. Und ob es das ist, was ihr auch tatsächlich habt oder was ihr euch auch ausgeguckt habt oder ob das ein Augenöffner war. Wäre auch mal ganz spannend. Gut, Lens Rentals mal wieder. Lens Rentals hat mal wieder was gemacht und zwar haben sie diesmal Pullfilter durchgemessen.
Oh, schön.
Das ist wohl auch mehr so aus Versehen passiert. So, eigentlich wollte der Autor das gar nicht machen, aber ist immer wieder dazu gedrängt worden, das doch mal zu tun. Und der Kai hat's gefunden und schreibt: Moin ihr zwei, im Lens Rentals Blog ist mal wieder ein interessanter Artikel erschienen, der sich diesmal mit Polfiltern beschäftigt. Too Long Didn't Read. Bei der Auswahl der verfügbaren Filter von $100 bis $200 spielt der Preis keine Rolle. Alle Filter taten ihren Dienst gleich gut.
Allerdings, wenn es um die Polarisierung geht.
Genau. Allerdings oder um die Filterung. Nee, Polarisierung. Allerdings bei Farbverschiebung ist ein Effekt bemerkbar. High Transmission. Zirkuläre Polfilter sperren kurzweiliges Licht stärker als konventionelle Polfilter.
Kurzweiliges Licht?
Kurzweiliges. Kurzwelliges auch übrigens. Aber das entscheidet das Licht ja dann.
Ich finde ja langweiliges Licht toll.
Jedenfalls ist da eine Farbverschiebung dann ins Warme nachweisbar. Ja. Genau, das haben sie dann mal ausprobiert und ja.
Nachweisbar oder deutlich sichtbar?
Sowohl als auch. Also guck dir den Beitrag an, da siehst du schon, war auch lustig, er schreibt dann zum Schluss hin irgendwie, er misst hier mit Equipment aufwendig durch und sein Kollege wirft die einfach auf ein weißes Papier, macht ein Foto mit seinem Smartphone und sagt, stimmt, hast recht.
ja.
Fand ich auch sehr niedlich. Ja, ja gut, ist so, ne? Zirkuläre Polfilter hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, die haben ja nochmal eine zusätzliche Schicht, damit das polarisierte Licht dann wieder verwirbelt wird für Belichtungsmessung und Autofokussysteme.
Ist das so einfach verwirbelt? Wir haben ja da gleich noch was zum
Nachtragen. Genau, das wird verwirbelt.
Okay, so wie verwirbeltes Wasser.
Stell dir das mal wie levitiertes Wasser vor. Mhm. Gekocht übrigens. Eingekocht ist levitiertes Wasser, ist ganz wichtig. In homöopathischen Dosen. Hab übrigens gelesen.
Dosischen Paten.
Genau, Homöopathie ist übrigens gefährlich, weil man sagt ja, je stärker verdünnt wird, desto stärker die Wirkung. Das heißt bei Nichteinnahme tödlich. Muss man aufpassen. Aber davon abgesehen, fand ich das ganz interessant, weil diese zusätzliche Schicht, wo die Hersteller dann sagen, ja, aber wir lassen hier 99% des Lichtes durch. Also diese Nacht, das stimmt nicht ganz. Da gibt es tatsächlich Unterschiede von 91% bis nur die Hälfte des Lichtes. Wenn es um die Polarisation geht, ist eigentlich das Fazit, ist völlig egal, was du nimmst. Die tun alle ihren Dienst. Wenn du aber eben auch ein möglichst helles Bild haben möchtest, dann kann man halt mal genauer hingucken und dann ist wahrscheinlich tatsächlich teuer besser. Aber lest es euch nochmal im Detail durch.
Ja,
fand ich mal ganz was, für mich jetzt kein Anlass, neue Polfilter zu kaufen.
Was da in den Kommentaren zu diesem Lens Rentals Artikel gleich ganz vorne steht gerade im Moment, ist ein Link zu einem YouTube-Video. Das hat mir auch bei einem der letzten Workshops der Heiko geschickt und gezeigt. Und zwar ein Phänomen, ich kann es immer noch nicht genau erklären, dass ich gebe es nochmal wieder, was da passiert. Also stell dir vor, du nimmst einen Polfilter.
Ja.
Und legst da einen zweiten Polfilter oben drauf.
Soweit so gut.
Soweit so gut. Wenn die in die gleiche Richtung zeigen, dann kannst du da durchgucken.
Richtig.
Jetzt drehst du den oberen Polfilter um 90 Grad.
Dass sie genau gegeneinander versetzt sind, ist er nicht durchlässig, ist schwarz.
Und dann wird er schwarz. So funktionieren diese Variablen.
Genau.
Exakt. Mhm. So, jetzt hast du also den einen, der quasi senkrecht steht, der andere steht 90 Grad dazu. Mhm. Da kommt jetzt fast kein Licht mehr durch. Mhm. Und jetzt nimmst du einen dritten Polfilter und packst ihn dazwischen, und zwar im Winkel von 45 Grad.
Dazwischen.
Also, genau. Filter kennen wir. Was machen Filter? Filter nehmen weg. Filter lassen Filter immer auf einer Seite, auf der anderen Seite weniger durch, als vorne reingekommen ist. Ne? Nimmst einen Rotfilter, dann werden die anderen Frequenzen, die nicht rot sind, entsprechend weggenommen und so weiter. Also Filter filtern immer was weg. Kaffeefilter ja auch zum Beispiel. Also Polfilter ja auch. Nimmt was weg. Und die zwei, die senkrecht zueinander stehen, nehmen auch was weg. Jetzt nimmst du den dritten dazwischen, 45 Grad Winkel.
Ja.
Und an der Stelle, wo du quasi dann den unteren, den 45 Grad dazwischen und den 90 Grad getreten siehst, kommt wieder mehr Licht durch. Wird es wieder heller. Und das ist so in sich irgendwie, also das passt so nicht gar nicht mit diesem Erklärungsmodell zusammen, was ich bisher von Polfiltern hatte. So überhaupt nicht.
Ja.
Also ich habe hier ein Video, ich verlinke das mal, das ist sehr...
Jetzt habe ich nur zwei Polfilter hier.
Also du ja, siehst
also
in dem
Video,
sie zeigen dir das. Brauchst du unbedingt einen dritten Polfilter, ja, schon wieder ein Grund, was Neues zu kaufen.
Absolut.
Also das scheint wohl ein Quanteneffekt zu sein in irgendeiner Form. Das wird da nochmal erklärt, wieso das geht über Wahrscheinlichkeiten und solche Geschichten. Ist mir jetzt auch, will ich jetzt gar nicht, ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster und versuche das zu erklären. Naja, es ist aber ein sagenhaftes Phänomen, weil das die tatsächlich die einzige Filtergeschichte ist, die nicht dem, die ich nicht kapiere. Wo ich nicht weiß, wieso um Himmels Willen, wie kann das funktionieren?
Also das heißt, du legst den einen Filter in den anderen 45 Grad, dann kommt schon weniger durch und dann machst du den dritten nochmal 45 Grad weiter und dann kommt der mehr durch?
Aha. Also ja, du hast wie gesagt 90 Grad, also ein Filter nach oben, einer nach rechts.
Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass Licht eine Welle und ein Partikel ist und das
Quanteneffekt.
Irgendwie hängt das da
Dualität, zusammen. Teilchen-Dualität, ja. Teilchen-Wellen.
Genau, Heisenberg.
Heisenberg, Unschärfe.
Und Schrödinger und alles.
Schrödinger, irgendwie.
Da sitzt bestimmt eine halbtote Katze drinnen.
Ganz sicher sogar.
Ja, vielleicht kannst du uns ja jemand mal so erklären, wenn es uns jemand in einer halben Minute, also das Video ist ein paar Minuten lang, aber wenn uns das jemand mal als Audiokommentar hier in weniger als 45 Sekunden erklären kann.
Oh ja, Quanteneffekt für Dummies. Spielen wir
ab. Wäre mal super. Also alle Physiker, die zuhören, alle Quantenphysiker und Physikerinnen, bitte geht in euch, vielleicht schafft ihr das ja, das so zu erklären, dass wir es in 45 Sekunden verstehen. Also Eli 5, ne?
Explain like I'm 5.
Ja, genau. Sehr gut.
Nicht wahr.
So machen wir das.
Gut.
Ich habe ja eine Theorie, aber die sage ich jetzt hier nicht.
Die wollen wir nicht wissen. Die ist wahrscheinlich hochwissenschaftlich.
Natürlich.
Wie dieses hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden nämlich auch unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite. Da kriegt ihr hier auf die Pro-Pakete von uns 15 Euro Rabatt mit dem Code Belichtigung. Das sei vorweg schon mal gesagt. Ja, es gibt was Neues bei Jimdo in einer Beta-Phase oder in einem Preview-Release, wenn ihr so wollt. Nämlich einen komplett neuen Webdesigner. Also der Webbaukasten wird jetzt noch mehr Kasten oder Bau. Er wird anders. Das ist ganze
er wird kastiger.
Ja, gar nicht mal. Es wird irgendwie flüssiger. Es nennt sich Dolphin, weil Delfine sind ja süß und die sind schlank und schnell und gleiten durchs Wasser und alles ist ganz widerstands- und reibungslos. Und da haben sie sich auch dran orientiert. Und sie versprechen, dass man mit Dolphin in 3 Minuten zur eigenen Webseite kommt. Das habe ich, hab ich mal ausprobiert. Ich habe da ja einen Account und habe dann einfach mal diesen Preview gestartet. Wir verlinken da mal den Blogbeitrag von Jimdo. Da ist dann ein Link, wo man das mal ausprobieren kann. Wenn ihr dann schon einen Account habt bei Jimdo, dann meldet euch mit dem einfach an. Keine Sorge, an eurer bestehenden Seite passiert nichts. Es wird eine neue Seite angelegt. Und wenn ihr noch keinen Account habt, ist das jetzt eine Chance, das mal kostenlos auszuprobieren. Da werdet ihr nach dem Namen eures Businesses, eures Geschäfts gefragt oder eben euren Namen und in welcher Branche das ist. Da könnt ihr dann aus verschiedenen Branchen wählen und es wird dann auch, wenn ihr euren Namen eingegeben habt, dann wird mal kurz eine Suche ausgeführt im Netz, wahrscheinlich mit Google, ob man etwas über euch findet, zum Beispiel einen Standort. Also wenn ihr schon irgendwo Informationen habt, dann werden die übernommen, ansonsten könnt ihr das überspringen. Und dann sagt ihr noch, ja, was für ein Style wollt ihr denn haben? Das hat so mit Schriftart und Farbe zu tun, elegant oder verspielt. Und da gibt es so verschiedene Einstellungen.
Elefant?
Elegant.
Ach, elegant.
Elegant. Oder minimal. Da gibt es so verschiedene Stile, die man so wählen kann. Klickt man einfach eins an und keine Angst, alles, was ihr da auswählt, das kann man dann hinterher ja auch nochmal ändern. Ja, und dann sagt er so, ich bin jetzt hier fertig, mache jetzt mal eine Seite. Und dann zack, peng, bumm, hast du da eine Seite in so einer miniaturisierten Ansicht. Also auch nicht erschrecken, die Schrift ist hinterher nicht final so klein. Das ist einfach so eine Übersicht. Und das Ganze, da wird man so durchgeführt, als ob man so einen Chat führt mit so einem Bot halt. Der sagt dann, gib mir das, toll, sieht ja schon prima aus. Und jetzt, wenn die Seite dann fertig ist, dann, ja, guck mal, jetzt kannst du noch eigene Texte machen. Willst du mal sehen, wie das geht? Und eigene Fotos, willst du mal sehen, wie das geht? Er hat mich in diesem Eingangsprozess auch noch gefragt, ob ich einen Instagram-Account habe, ob wir dann gleich Fotos davon holen sollen. Habe ich den mal freigeschaltet.
Hast du ihm gleich dein Instagram-Passwort gegeben?
Nein, das läuft über diese Autorisierung hier.
Okay, gut.
Kein Problem. Ja, und dann sind dann gleich die Fotos drauf, ein paar Galerien. Er macht eine About-Seite und eine Kontaktseite und eigentlich, also es ist ein super Start. Und der ganze Designer ist halt ein bisschen überarbeitet. Das sieht ein bisschen anders aus. Können wir das nächste Mal drüber erzählen. Fand ich mal nett. sind noch nicht alle Funktionen drin, die der bisherige Designer hat, deswegen gibt es den auch noch. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, ob die austauschbar sind. Ich glaube, neue Seiten haben dann nur noch den neuen Designer. So habe ich das bisher jedenfalls gesehen. Mhm. Ich vermute mal aber, dass fehlende Funktionen jetzt nach und nach kommen, weil wie gesagt, es ist ein Preview-Release. Die bei Jimdo wollen einfach mal ein bisschen Feedback von euch haben, was euch fehlt, was euch gefällt,
also so eine
was
Public
euch
nicht Beta gefällt. Quasi.
Ganz genau. Und ja, von cool. daher kann ich nur empfehlen, nutzt das und gebt Jimdo da reichlich Feedback, weil ja, jedes Feedback hilft da, das Ding besser zu machen. Ich finde es richtig cool. Also danke Jimdo, dass ihr da fleißig am Basteln seid. Das war wirklich so einfach, wie ich es vorher noch nirgends gesehen habe. Ziemlich abgefahren. Ja, und wie gesagt, 15 Euro spart ihr auf Pro-Pakete mit dem Code Belichtigung.
Genau, viel Einstieg Spaß. Über happyshooting.de/Jimdo.
Happyshooting.de/Jimdo. Da solltet ihr lang gehen. Jawohl.
Dann lass uns mal gucken, was wir begonnen haben. So an Fragen.
Ja, es gab eine Frage von Dominik. Und zwar war das bei Facebook gelandet, bei unserer letzten Doppelfolgenaufnahme. Das habe ich dann nach der Aufnahme gesehen. Sorry, Dominik, deswegen hier. Hallo, schreibt er, kennt ihr eine Möglichkeit, eine Statistik zu erstellen, um welche Uhrzeit am meisten Bilder gemacht worden sind? Kann ich die EXIF-Daten von ca. 600 Bildern auf einmal auslesen? Schönen Gruß an alle. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen gibt es ja diverse EXIF-Tools für Kommandozeile, für Linux, Mac und Windows, wo du dann einfach dir die Files rausschreibst und dann musst du halt selbst was coden, um das alles auszuwerten. Gibt es aber schon fertig. Und zwar habe ich da vor einiger Zeit mal drüber geblockt auf photoensonic.de. Das verlinken wir mal. Da gibt es nämlich ein Tool, wenn man seine Bilder im Lightroom-Katalog hat. Das Tool für iOS, was ihr da im Blog seht, das gibt es leider nicht mehr. Aber für Lightroom gibt es eine Webseite, die nennt sich Lightroom Dashboard. Mhm. Und das ist ein bisschen creepy, weil man lädt da quasi seinen Lightroom-Katalog
hoch. Oh, da haben wir schon mal drüber geredet. Oh ja, ich erinnere mich. Oh,
da passiert aber nichts Schlimmes. Es werden keine Bilder hochgeladen. Es ist tatsächlich nur die Datenbank und da stehen halt die ganzen EXIF-Daten, also die Metadaten drinne.
Müsst ihr wissen. Den lädst du da mal eben hoch. Also mein Lightroom-Katalog hat jetzt aktuell 2,81 Gigabyte.
Ja, das wird da aber nicht hochgeladen, sondern, das habe ich auch geschrieben da im Blog, sondern du gibst quasi den Link frei und dann läuft das Skript lokal in deinem Browser auf deinem Katalog. Also die Daten werden nicht hochgeschickt. Weil,
und der kann solche großen Kataloge?
Ja, meins war 1,4 Gigabyte groß, kein Problem.
Aha.
Und dann kriegst du verschiedene Statistiken. Zum Beispiel, in welchem Monat über welche Jahre du am meisten Fotos gemacht hast. Oder mit welchen Brennweiten du am meisten fotografiert hast und, und. Und da müsstest du mal gucken, ob es da auch eine Auswertung nach Uhrzeit gibt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wenn nicht, könnte man da auf der Webseite vielleicht ja mal hinschreiben und das als Vorschlag machen, dass die da einfach eine Grafik für einbauen. Weil die parsen diese ganzen Metadaten.
Ja.
Und das wäre an dieser Stelle auch nochmal ein schöner Aufruf an alle, die jetzt da gerade zuhören. Ihr seht in dem Blogbeitrag, wie ich finde, eine recht schicke so Infografik-App, die das Ganze mit Fotos auf dem iPhone gemacht hat. Wenn ihr etwas kennt, was so ein bisschen ist wie dieses Lightroom-Dashboard, aber eben so eine Infografik-Aufbereitung hat wie diese iOS-App, also so ein bisschen ja so popkulturmäßig, da würde ich mich über Links freuen. Also schickt mir die gerne an info@happyshooting.de oder eben als Kommentar für alle hier Folge 530 happyshooting.de. Bin mal interessiert, ob es da inzwischen was Neues gibt. Hab da nämlich ja auch nicht immer so die Zeit, da jede Woche weiterzusuchen.
Na gut, der Martin hat eine Frage und zwar, hallo zusammen, hat vielleicht einer von euch für mich eine Buchempfehlung zur Panasonic Lumix DMC GX8? Das ist ein Mund voll. Ich bin seit Samstag stolzer Besitzer einer solchen und hätte gerne unabhängig vom Herstellerhandbuch noch etwas Lektüre, die sich vielleicht auch etwas kritischer mit der ein oder anderen Funktion der Kamera auseinandersetzt und vielleicht auch mal dazu rät, das ein oder andere Gimmick der Kamera nicht oder nur in bestimmten Situationen zu nutzen. Der Hersteller selbst findet ja meist alle Funktionen seiner Kamera ganz toll. Natürlich. Im Voraus schon mal vielen Dank.
Das wird in den Büchern aber nicht anders sein, weil die in der Regel ja auch mit Unterstützung geschrieben werden oder man möchte ja weiter unterstützt werden. Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass es Bücher gibt, von Fotografen für Fotografen. Sowas gibt es auch als E-Book, glaube ich, sogar für verschiedene Olympus-Modelle. Für Panasonic habe ich aber keinen Link parat, weil da habe ich mich natürlich mangels Kamera auch nicht näher mit befasst. Also da geht die Frage mal an die Community raus. Kennt ihr irgendwo vielleicht E-Books oder tatsächlich Kaufbücher zur Panasonic GX8? Dann schreibt mal einen Link oder Amazon-Link oder was auch immer auf happyshooting.de, Folge 530.
So, ein Blick auf den Twitcher.
Da ist nix.
Da ist nix.
Dann lass uns doch mal zur neuen Aufgabe kommen.
Ja, wir haben vor der Sendung nämlich eine Aufgabe ermittelt. Im Slack natürlich, wie sich das gehört.
Ja, und die Aufgabe heißt blind. Die Aufgabe läuft vom 19.10. bis zum 2.11. Das heißt vom 19. Oktober 2017 bis zum 2. November 2017 zieht ihr los und macht ein neues Foto zum Stichwort blind, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Gruppe Happy Shooting und vergebt den Tag HSBlind.
Jo, da verlosen wir. Da bin ich mal gespannt.
Die Verlosung warten jetzt halt so ein bisschen, ne, bis du wieder da bist aus Bhutan.
Ja, bin jetzt dann, also nächste Woche dann weg.
Genau, und dann holen wir das alles auf, also keine Panik. Und wenn uns irgendwas doch durchflutscht, wenn wir dann wieder live sind, dann schickt uns einfach eine Nachricht und wir holen das nach.
Ja, yeah, das ist echt jetzt so die letzten paar Wochen eher so eine Jongliererei gewesen. Ein
bisschen schwierig.
Naja, aber gut, immerhin, jede Woche eine Folge, koste es, was es wolle. Da muss dann halt manchmal die Zeitmaschine her. Lass uns das Geräuschrätsel auflösen von Markus.
Ich mach's gerade mal wieder ein bisschen. Ich habe hier
extra genau,
ein
Plugin. Genau, mach mal lauter.
Ein Plugin.
Die Kamera. Also jetzt, wo ich es gelesen habe, sage ich natürlich, klar, logisch.
Das willst du lesen?
Ja, hallo Boris, hallo Chris, hier ein kleines Geräuschrätsel für euch und uns Hörer. Das ist eine Agfa Isola. Zu hören ist das Ausfahren des Tubus, ein Auslösen mit einer Hundertstel und ein Auslösen mit einer Dreißigstel. Die Kamera hat sich übrigens meine Tochter mit 8 Jahren im Fotoladen ausgesucht und hat auch schon einen Film verknipst. An der Ausbeute arbeiten wir noch, aber richtig unscharf ist keines der Bilder. Macht weiter so mit dem tollen Podcast 3.1 Foto. Markus, ja, cool. Die Agfa Isola wurde gebaut von 57 bis 63, hat eine simple Meniskuslinse, hat einen Agfa, irgendwie Einfachverschluss steht hier, und hat einen Blitzschuh ohne Mittelkontakt und eine PC-Buchse, also eine PC-Sync-Buchse am Objektiv. Und das ist ganz lustig, weil der Tubus, das ist tatsächlich ein Objektiv-Tubus, muss man rausziehen, damit es dann den richtigen Abstand hat. Lustig. Wenn du das nicht weißt, dann, du kannst sie, glaube ich, erst auslösen. Weil oben hat es einen normalen Auslöseknopf. Die kannst du erst auslösen, wenn der Tubus auch rausgezogen ist.
Ist das denn eine Isola, eine Isola oder eine Isola?
Ich würde sagen, eine Isola.
Isola.
Keine Ahnung. Damals gab es mich noch nicht.
Na gut, ja, also danke Markus. Wenn ihr auch ein schönes Geräuschrätsel habt und eine kleine Geschichte dazu, so wie hier, ne, Tochter mit 8 Jahren im Fotoladen ausgesucht und knipst schon fleißig hier Filme, schreibt mal, nehmt das einfach auf, geht ganz einfach mit dem Smartphone und dann schicken an info@happyshooting.de, Stichwort Geräuschrätsel, und ja, dazu schreiben, was es ist, hilft.
Alles klar. Und dann danken wir auch wieder allen, die mitgemacht haben.
Selbstverständlich.
Ja, wir wurden heute wieder beschonotet von Sebastian, Dietmar, David und das war's, glaube ich. Und ansonsten alle im Slack, die mitgeholfen haben, dass die Sendung so schön wird, wie sie wird, mit allen Aufgaben, Ermittlungen und Bot-Betreuung und was weiß ich alles.
Wahnsinn.
Ihr seid gut. Ja, dann würde ich sagen, wir packen den Deckel drauf, bis auf eine Geschichte. Wir haben noch One More Thing. Wir das ist heute aber.
Rausschmeißer.
Ja, ne, das ist eben kein Rausschmeißer, würde ich es gar nicht mal nennen. Und zwar ist das eine Eine klasse Geschichte.
Das ist
machen wir nach dem Nachspann, spielen wir das. Und zwar ist es eine Podcast-Promo. Ich wurde angeschrieben vom Schnittmenge-Podcast. Das ist ein Podcast zum Thema Autismus. Und der hat gefragt, ob wir da vielleicht mal drauf hinweisen können. Und dann meinte ich, naja, es ist passt nicht so ganz zum Thema, aber das Thema selber ist schon spannend. Und er hat das auch super produziert und das ist tatsächlich verdammt gut hörbar. Und deshalb habe ich dann gesagt, du schick uns mal eine Promo, wir packen die ans Ende der Sendung.
Ja, das machen wir gerne.
Das machen wir gleich, wenn die Outro rum ist, kommt noch eine Promo für Schnittmenge. Hört euch das mal an und vielleicht hört ihr dann da auch mal rein.
Passt ja eigentlich auch ganz gut Schnittmenge, ne, zu diesen drei Polfiltern.
Genau, 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Ich bin Philipp Konanz. Wenn du beim Stichwort Autismus reflexartig an sonnenbebrillte Nerds denkst, die liebend gern Telefonbücher auswendig lernen, nichts gegen Körpergeruch haben und ihr Zimmer ausschließlich mit ihrem Computer teilen, dann solltest du unbedingt mal meine Sendungen anhören. Denn das ist bei weitem nicht bei allen so. Ich bin selbst Autist und möchte die Vorurteile angehen, die in einigen Köpfen so rumspuken. Meinen Podcast findest du unter schnittmenge.g3de.net. Schnittmenge. Und das Beste aus zwei Welten findet in deinen Gehörgang.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.